Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Ingo Scheel und ich lese aus meinem soeben im Ventilverlag erschienenen Buch Schlussakkord, wie Musiklegenden für immer verstummten. In diesem Kapitel geht es um The Who-Schlagzeuger Keith Moon. Der Blitz würde doch nicht zweimal an derselben Stelle einschlagen, schätzt Keith Moon. Harry Nilsson nimmt es mit Humor, was bleibt ihm anderes übrig? 4 Jahre zuvor war Mama Cass in seiner Wohnung, dem Flat 12 am 9 Curzon Place, in der Nähe des Londoner Shepherd Market gestorben. Verständlich, dass Nilsson Bedenken hat, seine Bude nun ausgerechnet an den chronisch am Abgrund taumelnden Genussmenschen Keith Moon zu vermieten. Doch der Schlagzeuger von The Who scheint im September 1978 zurück in der Spur, zumindest für seine Verhältnisse. Er hat den Drogenkonsum reduziert, versucht zudem endlich seine Alkoholsucht in den Griff zu bekommen. Ein Blick auf die vergangenen 10 Jahre seines Lebens macht klar, warum. Beim amerikanischen TV-Debüt von The Who in der Sendung The Smothers Brothers Comedy Hour jagt er 1967 sein Schlagzeug in die Luft. Mit einem umgebauten Auto raste er durch englische Kleinstädte, um die Bewohner mit Sirenen und Lautsprecherdurchsagen vor Flutwellen und giftigen Schlangen zu warnen. Alles Nonsens natürlich, genau wie die Kostüme, die er nachts trug, wenn er mit Saufkumpanen wie Schauspieler Oliver Reed, Schockrocker Alice Cooper oder eben Nilsson um die Häuser zog. Mal war er Priester, dann wieder zackiger Nazi-Offizier. Legendär auch das Konzert am 20. November 1973, bei dem er von einem Fan ersetzt werden musste, weil er hinter dem Drumkit kollabiert war. Ein anderes Mal zerstört er das Wasserbett in seiner Luxussuite, nur um sich beim Hotelmanager darüber zu beschweren, dass seine gesamte Bühnengarderobe bei dieser Aktion zu Schaden gekommen sei. Moon verfügte wohl über einen ganz besonderen Charme, eine Art kollaterale Zauberkraft. Wie sonst ist es zu erklären, dass ihm der Hotelchef quasi als Wiedergutmachung im Gegenzug die Präsidentensuite zur Verfügung stellte. Und wenn Moon es mal nicht selbst erledigte, dann zerkloppte eben Bandkumpan John Entwistle das Hotelzimmer Interieur. Wobei der Mann ausreichend Gründe hatte, um sauer zu sein. In der Nacht zuvor war ein völlig benebelter Moon ins Zimmer gestürmt, wo Entwistle es sich gerade mit seiner liebsten Kommode gemacht hatte. Nagte an seinem Steak, verschüttete eine Flasche guten Bordeaux auf dem nicht minder guten Teppich und pinkelte zum gröhnenden Abschluss an die Tapete. Rache muss sein! Am Morgen danach erwachte Moon in der Trümmerlandschaft seiner Suite und ging im Dunstnebel des Filmrisses schlicht davon aus, dass er es war, der hier, wie so oft, Hand angelegt hatte. Doch diese Zeiten scheinen vorbei, so denkt sich Harry Nilsson, und überlässt seinem Kumpel, zusammen mit dessen schwedischer Modellfreundin Annette Walter Lax, im Sommer 1978 seine Wohnung. Klingt doch auch irgendwie einleuchtend, die Sache mit dem Blitz. Wie wenig Verlass auf ein angebliches, zudem noch von Keith Moon zitiertes Naturgesetz ist, das sollte sich schließlich wenig später zeigen. Der Entzug hat bei dem Schlagzeuger zu diesem Zeitpunkt bereits massive Nebenwirkungen ausgelöst. Die Medikamente, die er schluckt, wie etwa Heminevrin, das auf dem starken Beruhigungsmittel Clomethiazol basiert, dürfen eigentlich nur unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden. Moon überredet seinen Doc jedoch, den unerfahrenen Geoffrey Diamond, ihm das Mittel zu verschreiben. Diamond stellt Moon ein Rezept über 100 Pillen aus. Wann immer es ihn nach einem Drink dürstet, möge er eine Pille nehmen. Höchstens jedoch 3 am Tag. 3 Drinks am Tag? Die schüttet Moon sich normalerweise zwischen Aufwachen und erst im Klogang rein, aber davon scheint Diamond nicht zu ahnen. Nach einem zwischenzeitlichen Hoch ist Moon jetzt also wieder einigermaßen angezählt. Nicht die Drogen, nicht der Alk, die Tabletten fordern ihren Tribut. Bei einer Aufnahmesession zum Album The Kids Are Alright ist Moon so kaputt, dass er kaum die Sticks halten kann und keinen vernünftigen Take zustande bekommt. Zu diesem Zeitpunkt hat der Drummer keinen Monat mehr zu leben. Am 6. September schließlich steht in London Society Großes an. Paul und Linda McCartney haben anlässlich einer Preview des Films The Buddy Holly Story geladen. Es ist der Abend vor Hollys Geburtstag und McCartney hat sich die Verlagsrechte an dessen Songs gesichert. Das muss gefeiert werden. Im Peppermint Park in Covent Garden wird sich das Who is Who der Kulturschickeria zur Einstimmung ein Stell dich angeben. Um Mitternacht soll der Film im Odeon Cinema am Leicester Square gezeigt werden. Annette Walter Lax will sich das auf keinen Fall entgehen lassen. Moon jedoch ist eher skeptisch. Er weiß um den Durst, den so ein Event auslöst. Er will kein Rückfallrisiko eingehen. Aber Walter Lax lässt nicht locker und so ordert Moon beim Vertrauensmann eine Prise kolumbianischen Marschierpulvers. Koks statt Cognac, den Teufel mit dem Belzebub austreiben, so nennt man es wohl. Einige Nasen später sitzen die beiden im Peppermint Park, mit ihnen am Tisch die Eheleute McCartney. Es gibt Cocktails und Rum-Cola. Walter Lax wird zu Protokoll geben, Moon hätte sich lediglich 2 Champagnerflöten gegönnt. Kinkerlitzchen für einen wie ihn, wären da nicht die Tabletten. Im Peppermint Park ist Moon in Lederjacke und mit massig Kettchen um den Hals noch gut gelaunt. Sein Sitzfleisch allerdings ist nicht das Beste. Eine Stunde halten sie es im Kino aus, dann wird Moon müde, hat Hunger. Da ist der Film auch einfach zu öde. Zu Hause am Curson Place angekommen, übermannt Moon der Kohldampf so richtig. Walter Lex brät ihm ein paar Lammkoteletts, seine Leib- und Magenspeise. Moon schaufelt sich das kurz Gebratene hinein, während die Röhre läuft. The Abominable Dr. Phipes, so der Titel des Films, den die beiden schauen. Doch Moon ist satt, müde, es reicht. Er trinkt ein Glas Wasser, spült eine Handvoll Tabletten runter und nickt irgendwann zwischen 3 und 4 Uhr ein. Wenig später erwacht er ein weiteres Mal. Die zweite Hungerwelle rollt an. Mehr Lamm, fordert Moon, doch Walter Lex sträubt sich. If you don't like it, you can fuck off, so entfährt es dem ungehaltenen Drummer. Wenn du darauf keinen Bock hast, dann kannst du dich verpissen. Walter Lex gibt klein bei und brutzelt Moon noch ein paar Koteletts. Wieder spült er mit Wasser nach, wieder gibt es einiges an Tabletten. Jetzt kehrt erneut Ruhe ein. Auch Annette Walter Lex legt sich im Zimmer nebenan schlafen, wacht erst am Nachmittag gegen 15.30 Uhr wieder auf. Als sie das Schlafzimmer betritt, findet sie Moon auf dem Bauch liegend. Keine Atemgeräusche sind zu hören. Sie ruft den Arzt Geoffrey Diamond an. Ein Krankenwagen bringt Moon ins Middlesex Hospital. Für den Schlagzeuger jedoch kommt jede Hilfe zu spät. Um 5.50 Uhr wird Keith Moon offiziell für tot erklärt. Es ist der 7. September 1978, Buddy Hollys Geburtstag. 2 Wochen zuvor feierte Keith Moon seinen 32. Geburtstag. Es war sein letzter. Bei der Obduktion finden sich etliche Heminevrin-Tabletten in seinem Magen. Es sind 32, um genau zu sein. Eine für jedes Lebensjahr. Das tragische Ende eines unfassbar talentierten Schlagzeugers und nebenbei auch das eines Sprichworts. Der Blitz schlägt nicht zweimal an derselben Stelle ein. Wirklich nicht.